Okay. Ich meinte ja schon vorhin, heute wird ein bisschen anders als sonst, auch wenn vieles ähnlich ist wie sonst. Das liegt unter anderem daran, dass wir das Game gezockt haben, aber wir machen das heute auch ein bisschen in der Predigt anders. Und zwar haben wir länger keinen Gebetsabend mehr gehabt. Und manchmal sind Gebetsabende ja nicht so easy, erst recht, wenn man sich gegenseitig nicht so gut kennt und dann ist es auch nicht so leicht, was zu finden, wofür man beten kann vielleicht. Und deswegen machen wir das heute einfach so. Es gibt also meine Predigt hat zwei kurze Blöcke und nach jedem Block machen wir so kurz eine Gebetsrunde und dann geht's weiter mit dem nächsten Block. Und wir machen weiter in Markus. Also wir gehen durch das Markus-Evangelium. Der Dude, der das aufgeschrieben hat, hieß Markus. Klingt so, als würde ich ihn persönlich kennen, tue ich nicht, weil der hat ungefähr der hat zur Zeit von Jesus gelebt und ein bisschen länger als Jesus gelebt und hat einfach das aufgeschrieben, was die Apostel so erzählt haben. Und es gibt eine Geschichte, da kommt einer der Jünger zu Jesus und sagt, Jesus, zeig uns den Vater. Du erzählst so viele kluge Dinge. Zeig uns den Vater. Und Jesus sagt zu ihm, so lange bin ich bei euch, Philippus. Also der Dude heißt Philippus, der gefragt hat. Und du hast mich noch nicht erkannt. Also deswegen lesen wir das Evangelium hier durch, weil wir glauben, wir fest davon überzeugt sind, dass wenn wir uns Jesus angucken, dass wir sehen, wie Gott ist. Und dass wir sehen, wie Gott über uns denkt. Dass wir sehen, was Gott für unser Leben möchte. Genau. Und heute sind wir in Markus Kapitel 14. Und du kannst gern schon mal die erste Folie anmachen. Genau. Markus 14, Vers 53 bis 65 lese ich einfach mal vor. Das ist da das, was fett gedruckt ist. Und das Bild, was ihr da seht, habe ich nicht selber gemalt. nein, das ist irgendwie aus dem Mittelalter. Da hat irgendwer diese Szene mal gemalt, was wir jetzt lesen. Okay, bei mir in der Bibel hat dieser Abschnitt die Überschrift Jesus vor dem Hohen Rat. Also Jesus wurde gefangen genommen und jetzt vor den Hohen Rat der Juden gebracht. Jesus wurde zum Hohepriester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis in den Innenhof des hohepriesterlichen Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige falsche Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein. Da erhob sich der Hohepriester, trat in die Mitte und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was die Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der Hohepriester wandte sich noch einmal an ihn und fragte, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester vor Empörung sein Gewand und rief, wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Genau, wenn ihr euch das Bild vielleicht nochmal anguckt, der mit dem Heiligenschein, das soll Jesus sein, natürlich sah der nicht so aus. Auf jeden Fall frische Klamotten irgendwie, sieht alles nach Mittelalter aus, das war natürlich in der Antike, das war nicht Mittelalter. Aber was man zum Beispiel prima sieht, ist diesen Dude da im grünen Mantel, der zerreißt gerade so seine Klamotten. Der war so wütend, der hat einfach sein T-Shirt zerrissen. Genau. Ja, also letztendlich versuchen sie, einen Grund zu finden, warum sie Jesus töten können, aber sie finden keinen. Und dann holen die lauter falsche Zeugen ran. Stell euch vor, ihr seid vor Gericht und eine Person nach der anderen spricht vor, ihr habt die vielleicht noch nie gesehen und behauptet so, ja, ich habe genau gesehen, wie der die Schramme in das Auto gemacht hat, wie er hinterher noch die Reifen aufgeschlitzt hat und so. Und ihr denkt, Digga, ich habe dich noch nie gesehen und ich habe das nicht gemacht. So, nur ein bisschen krasser ist es gerade für Jesus, weil bei ihm geht es um Leben und Tod. Und was sie ihm versuchen vorzuwerfen, ist Gotteslästerung. Und ich musste so denken, hier werden ganz schön viele Lügen vor Gericht über Jesus erzählt. Und irgendwie ist es doch eigentlich auch immer noch so, dass in der Welt ganz schön viele Lügen über Jesus und Gott erzählt werden, oder? Neulich meinte zum Beispiel einer so, ja, wenn du immer dümmer wirst, dann kommt das auch mit dem Glauben wieder. Dann, also so nach dem Motto, du musst dumm sein, damit du an Gott glaubst. Aber also das ist eine Lüge, eindeutig, weil genauso musst du erstmal, also dass es Gott nicht gibt, ist auch erstmal eine Behauptung. Dass es Gott gibt, ist Glauben. Dass es Gott nicht gibt, ist genauso Glauben. Und ich, als jemand, der an Jesus glaubt und versucht, ihm nachzufolgen, ich bin der festen Überzeugung, es gibt Jesus. Und ich bin der festen Überzeugung, ich sehe sein Wirken in, ja, zum Beispiel in euch, in Menschen in meinem Umfeld, bei mir in der Familie, bei mir im Leben. Und also es ist überhaupt nicht so, dass irgendwie, okay, die Dummen, die können glauben und wer schlau ist, der hat halt gecheckt, okay, ich muss nicht glauben. Man muss sich nur angucken, wie viele Wissenschaftler auch Christen sind. Das hat erstmal nichts zu tun mit Wissen oder Nichtwissen. Es ist sogar so, dass Gott sich das bewusst so ausgedacht hat, dass man nur durch Glauben zu ihm kommen kann, weil Gott sich gesagt hat, okay, die ganzen Schlauköpfe in dieser Welt, die ganzen Mächtigen, die sich alles Wissen kaufen können, die sind die anderen unterdrücken. Ich drehe den Spieß mal um. Zu mir, zu Gott kann man nicht kommen, nur weil man mega viel weiß oder weil man mega viel Cash hat und sich deswegen die ganzen Gelehrten kaufen kann. Nein, man muss glauben. Letztendlich muss man so ein bisschen eine kindliche Naivität an den Tag legen und sagen, okay, ich vertraue dir, Gott. Eine andere Lüge, die euch schon über den Weg gelaufen ist, ist dieses so, ja, Gott, der will einem eigentlich was wegnehmen. Also, wenn du Christ bist, dein Leben ist so voll eingeengt und die Freiheit, das wahre Leben und die Freiheit, die findet eigentlich außerhalb des Christentums statt. So, wenn du glaubst, dann sorry für dein Leben, weil dann kannst du dein Leben nicht leben. So, das mit Kirche, das kannst du noch machen, wenn du dein Leben gelebt hast, weil es schränkt dich komplett ein. Und ja, ein Stück weit ist es ja, dass wenn wir an Jesus glauben, dass wir erkennen, okay, ein paar Sachen sollte ich vielleicht nicht tun. Die Dinge, die die Bibel klar als Sünde bezeichnet. Da muss ich Gott gehorchen. Aber die Bibel sagt uns auch, eigentlich kein Mensch ist wirklich frei. Und vielleicht kennst du das ein bisschen, so das Gute tun, ist manchmal gar nicht so einfach. Das, was die Bibel nennt, so bezeichnet als dein Fleisch oder deine sündige Natur. Da ist was in mir, das ist immer egoistisch. Da ist was in mir, das hat keinen Bock, Amira, meiner Frau, zum Beispiel zu helfen mit unserem Sohn. Das hat mehr, ich habe mehr Bock, auf dem Sofa zu sitzen und mein Ding zu machen. Da ist was in mir, da fällt es mir mega schwer, mir Zeit für wen anderes zu nehmen. Da fällt es mir mega schwer, mal mit Liebe jemandem zu begegnen. Da ist was in mir, das sagt die ganze Zeit nur ich. Und da sagt die Bibel ganz klar, also eigentlich ist niemand wirklich frei. Du kannst nur entscheiden, entweder bist du von der Sünde versklavt oder du machst Gott zu deinem König und dann lernst du auf einmal, dass darin Freiheit ist. Vielleicht kann man sagen, so, wenn du dich unter die Regierung von Jesus stellst, dann bist du auf einmal frei dazu, das zu werden, wozu er dich geschaffen hat. Also, ja, was gibt's noch für eine Lüge? Ihr kennt da vielleicht auch noch mehr. Ich will noch auf eine letzte eingehen. Vielleicht kennt ihr das so, dass man denkt so, ja, okay, Gott liebt vielleicht einige Leute und kann allen vergeben so, aber mir nicht. Mir nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen zu krass ein Sünder oder sowas. Oder woher soll ich wissen, dass Gott mich liebt? Keine Ahnung, ob Gott mich wirklich liebt. Der Teufel erzählt solche Lügen. Aber wisst ihr, zum Beispiel in dieser Stelle sehen wir, dass Gott uns liebt. Jesus als derjenige, als Gott, der alles geschaffen hat, als Teil des Dreieinigen Gottes, der kommt in die Welt, wird hier von seinen Geschöpfen angeklagt. Seine Geschöpfe sagen auf einmal, du musst sterben. Und was macht er? Es gab Situationen, da hat er ein Wort gesagt und alle sind umgekippt. Hätte er hier locker auch machen können. Macht er aber nicht. Er lässt das alles über sich ergehen. Warum? Weil er unsere Strafe auf sich nimmt. Also wenn das nicht ein Beweis für Gottes Liebe für uns Menschen ist, ihr könnt mal Johannes 1, Vers 10 bis 12 aufschlagen. Das sind sehr bekannte Verse. Ich lese sie mal kurz vor. Jesus war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Stell dir vor, ein Maler malt ein Bild und geht in sein Bild und das Bild sagt, verpiss dich, wer bist du, geh weg. So ungefähr ist das mit Jesus. Jesus ist in die Welt gekommen, die er geschaffen hat. Und wir Menschen in unserer Sünde sagen, wir haben keinen Bock auf dich. Wir wollen unser eigenes Ding machen. Geh mir weg mit Gott. Was für, keine Ahnung, kein Sex vor der Ehe und so weiter. Also ich rede jetzt nicht von euch persönlich, sondern ich verallgemeiner jetzt, ne? Was für mit diesen Sachen? Was für, keine Ahnung, ich soll mich um den anderen kümmern und so weiter. Hä? Juckt mich nicht. Das ist unsere Sünde. Das ist unsere Sünde, die keinen Bock hat, dass da irgendwer ist, der uns irgendwas sagt. Und das ist genau die Sünde, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Das ist genau das, wovon hier geschrieben steht. Jesus kam in die Welt, die er geschaffen hat, aber die Welt wollte nichts von ihm wissen. Aber denen, die glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wisst ihr, deswegen steht Jesus dort und lässt sich schlagen. Weil er uns Menschen so sehr liebt, dass er sagt, okay, ich nehme die Strafe, die ihr eigentlich für eure Sünde verdient habt, nehme ich auf mich. Und wer an mich glaubt, der kann gerettet werden. Ich will euch noch mit der zweiten Stelle, die da steht, kurz vor Augen führen, wer das da ist, der gerade ins Gesicht geschlagen wird von Menschen. Wer das da ist, der gerade meine Schläge einsteckt, die Schläge, die ich eigentlich verdienen müsste. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in euch gehen, ob euch Situationen einfallen, wo ihr denkt, boah, da hätte ich eigentlich schon verdient, dass mir einer ein bisschen aufs Maul gibt. Mir fallen ein paar einzelne Situationen ein. Ich habe zum Beispiel mal einen, ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, einen Freund die Schuld in die Schuhe gegeben, die eigentlich, also die meine Schuld war. Und der hat so richtig Ärger vom Lehrer bekommen. Also die Schläge, die Jesus dort bekommt, ne? Mein Freund hätte eigentlich das Recht, mir diese Stelle zu geben und zu sagen, Digga, bist du noch ganz richtig, Alter? Bist du noch ganz stramm? Ja, also wir gucken uns mal an, wer das ist. Denn Jesus hat hier ja was gesagt. Er meinte so, ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sehen mit den Wolken und er wird zur Rechten Gottes sitzen. Und er zitiert da einfach einen Vers aus dem Alten Testament und zwar dem Propheten Daniel. Das ist ungefähr ganz grob 500 Jahre vorher, vielleicht 400 Jahre vor Jesus. Und Daniel hat so Visionen und dann kommt ein Engel und erklärt ihm das. Und in Daniel 7, Vers 13 steht, ich, Daniel, schaute in Visionen der Nacht, also in so einer Art Traum, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, sodass es nicht zerstört wird. Das ist dieser Jesus. Das ist der Jesus, über den in der Bibel gesagt wird, so wie er in den Wolken in den Himmel emporgestiegen ist, so wird er auch zurückkommen. Und er wird eine Herrschaft annehmen, die nicht zerstört werden wird. Das ist dieser Jesus. Und das ist der Jesus, der sich da hingegeben hat für uns. Der das auf sich genommen hat, weil er uns liebt. Und der sagt, jeder, der glaubt, kann gerettet werden. Jeder, der glaubt, hat das Recht, ein Kind Gottes zu heißen. Genau. Du kannst mal die Gebetsfolie anmachen. Genau. Das sind jetzt einfach ein paar Anregungen, ne? So ein bisschen das, worüber wir gerade, was ich hier erzählt habe. Wir machen jetzt einfach 5 Gruppen, so ungefähr. Jeder Mitarbeiter macht eine Gruppe. Und wenn es nur das ist, wofür ihr betet, voll gar kein Ding. Das sind gute Sachen. Wenn euch noch andere Sachen einfallen, wofür ihr danken könnt, macht das auch gerne. Genau. Und ihr müsst nicht beten, wenn ihr nicht wollt. Das ist auch gar kein Problem. Wir machen einfach eine kurze, schnelle Runde. Ja. Okay. Ich bete nochmal zum Abschluss kurz von hier vorne für die Gebetsrunde. Jesus, danke, ja, dass wir von dir lesen dürfen und hören dürfen und ja, danke, dass du uns gerettet hast, Herr, und dass dein Arm nicht zu kurz ist, um zu retten. Amen. Genau, dann kommt nochmal zurück. Wer merkt euch die Gruppen? Das ist die gleiche Konstellation, in der wir uns gleich nochmal treffen. Henus, magst du vielleicht schon mal das nächste Bild anwerfen? Cool. So, Genau. Wir müssen ja noch wissen, wie die Story jetzt weitergeht. Und zwar hatten wir ja eben schon einmal kurz gelesen, dass Petrus bei der ganzen Geschichte dabei war. Und da lesen wir jetzt einmal noch die weiteren Verse, also Markus 14, Vers 66 bis 72. Ich lese nochmal wieder vor. Während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohepriesters. Als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Kikeriki. Als die Dienerin ihn dort wieder sah, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen, und sagte noch einmal, der da ist einer von ihnen. Petrus schritt es wieder ab, doch es dauerte nicht lange, da fingen auch die Umstehenden an. Natürlich gehörst du zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Petrus begann, Verwünschung auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. An diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Kikeriki. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus brach in Tränen aus. Wir hatten schon einmal darüber geredet vor ein paar Wochen, wie wichtig und wie cool das ist, dass Petrus hier vorher schon gesagt hat, dass das passieren wird. Und ich finde das auch nochmal mega ermutigend, hier für mich persönlich zu lesen, dass Petrus Angst hat, sich zu seinem Glauben zu stellen, aber Jesus wusste davon und Jesus hat ihm vorher gesagt, und wenn du dann umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Also für Jesus war das nicht dieses Totschlagding, okay, ab da an bist du raus, Petrus. Wenn du den bringst, dann bist du raus. Finde ich erstmal mega ermutigend. Aber ansonsten wollte ich eigentlich nur noch auf einen kurzen Gedanken eingehen. Und zwar finde ich dieses Bild, also ich muss mir das so bildlich vorstellen, wie Petrus dort, das soll der Dude da mit dem schwarzen Bart und der schwarzen Haaren in der Mitte sein, der da gerade wild gestikuliert. Nein, Mann, ich kenne Jesus nicht. Was wollt ihr? Ich muss mir das so bildlich vorstellen, wie er allein am Feuer steht und halt umringt von Leuten, die auf ihn einreden und irgendwie so voll allein am Feuer. Und ich dachte, boah Mann, eigentlich als Christen sollten wir nicht so allein am Feuer stehen. Als Christen sollten wir nicht alleine uns durchkämpfen müssen. Wir sollten nicht einen Einzelkämpfermodus anschalten müssen. Wir sollten nicht halt so diesen Petrus-Move schieben, allein in der Kälte, allein am Feuer. Und ich dachte, woran liegt das, dass Petrus da alleine steht? Und ein Grund, den haben wir vorher schon mal gelesen, ich lese das nochmal, das ist Kapitel 14, Vers 27. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Und dann in Vers 29, doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Eine Sache, die Petrus hatte, warum er jetzt hier allein am Feuer steht, ist Stolz. Er war hochmütig, überheblich. Er hat sich gesagt, Quatsch, Jesus, natürlich, das ziehe ich easy durch. Ich mache das easy. Und ich glaube, dass Hochmut, Also Hochmut ist sowas wie Stolz oder Überheblichkeit. So, wenn ich hochmütig bin, dann bin ich so immer so, denke ich von mir besser als von anderen. Wenn ich zum Beispiel hochmütig mit Emil rede oder sowas, dann geht Emil hinterher aus dem Gespräch und denkt sich so, Digga, der denkt, er ist so ein Boss und ich bin so ein Keck. Also sowas ist Hochmut. Und ich glaube, dass Hochmut dazu führt, dass wir in unserem Leben als Christen alleine am Feuer stehen. Ich glaube, wenn wir hochmütig hier zum Beispiel freitags hinkommen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nach Hause gehen und denken, ja, irgendwie hatte ich voll Bock, ein bisschen mehr zu connecten, aber irgendwie passiert das auch nicht. Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie, dass ich so den Freitagabend irgendwie als so das Nonplusultra sehe oder so, aber ich finde schon, wir haben freitagsabends echt einen krassen Schatz, weil, also wann haben wir schon mal die Chance, mit so vielen Leuten in unserem Alter zusammenzukommen, die auch versuchen, Jesus nachzufolgen oder die zumindest interessiert sind und sich überlegen, okay, was hat's mit diesem Jesus auf sich? Also hier dieser Freitagabend ist schon, ich würde sagen, es ist ein wertvoller Schatz für uns. Und deswegen sollte Hochmut und Stolz hier keinen Platz haben. Denn wenn ich hochmütig bin, dann sehe ich vielleicht jemanden, der alleine ist, jemanden, der nicht so dabei ist, wenn wir irgendwelche Sachen machen, der sich langweilt oder was weiß ich, der vielleicht sogar traurig aussieht, was weiß ich, mir fällt einfach jemand auf, der ist alleine. Wenn ich hochmütig bin, denke ich, ja, aber das ist ja auch nicht mein Freund. Der muss sich selber Freunde suchen. Wenn ich hochmütig bin, denke ich, ja, der und der sollte sich vielleicht mal darum kümmern und auf die Person zugehen. Aber, also ich nicht. Ich bin dafür nicht zuständig. Wenn ich hochmütig bin, habe ich vielleicht Angst, auf jemanden zuzugehen und mit ihm zu reden, weil ich könnte mich ja irgendwie so ein bisschen tollpatschig anstellen oder mich irgendwie verhaspeln oder was weiß ich. Das ist einfach nur Angst, dass ich kacke dastehe. Also ich glaube, Stolz ist eine Sache, die einen ganz schönen Keil zwischen uns treiben kann. Und eigentlich, stellt euch vor, hier Petrus in dieser Situation hätte vorher gesagt, oh nein, das wird passieren, Jesus, ich werde dich verleugnen, bitte hilf mir. Und hätte vielleicht gebetet und dann hätte er sich zusammengeschlossen mit seinen anderen Jüngern. Er wäre jetzt nicht alleine am Feuer. Sie wären vielleicht zusammen weggerannt, hätten sich zusammen in die Hosen gemacht, aber sie wären wenigstens zusammen, könnten zusammen beten, können sich zusammen stärken. Also, ja, was dieser letzte Punkt ist, lasst uns daran denken, dass wir nicht höher von uns denken, als es sich geziemt. Also nicht höher von uns denken, als wir, geziemt ist ein doofes Wort, wie soll ich das sagen? Nicht höher von uns denken, als wir eigentlich sind. Nicht besser von uns denken, als wir eigentlich sind. Die Bibel sagt sogar, wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Wenn wir das machen hier freitags, dann werden wir uns vielleicht wundern, dass wir auf einmal Bruder und Schwester werden. Ich habe das vor Jahren irgendwann so in der Gemeinde erlebt. Ich habe mich gefragt, so, boah, Mann, irgendwie meine Freunde sind nicht so am Start. Ich komme hier immer her, aber ich bin alleine. Habe ich mir auch ein Stück weit eingeredet. Aber ich weiß, dass es einigen von euch auch so geht, dass ihr manchmal denkt, so, boah, irgendwie keiner in meinem Alter, ich bin alleine, was weiß ich. Wenn ihr diesen Schritt geht und sagt, okay, ich lege jetzt mal meinen Stolz beiseite und ich bin einfach der Dulli, der sich jetzt an die anderen dranhängt. Oder ich bin einfach der Dulli, der mal irgendwen anquatscht, mit dem er vorher noch nicht geredet hat. Ich bin einfach mal der Dulli, der, wenn jemand fragt, wie geht's dir, auch mal erzählt, wie es mir geht und nicht einfach nur gut, ciao. Ich bin einfach der Dulli, der auch mal sagt, ja, okay, komm, wir beten dafür und dann stamme ich mir im Gebet einen ab. Durch solche Sachen entstehen auf einmal Freundschaften, oder halt so, ja, das, was die Bibel sagt, so Bruder und Schwester. Ja, was man eigentlich als Christ nicht missen sollte. Also das sollte man nicht verpassen. Genau, deswegen hier einmal das letzte Folie für Gebet. Wir machen wieder die gleichen Gruppen wie eben. Und ihr könnt, also betet gern für die Sachen, die da stehen, aber sammelt auch gerne. Ich habe das bei einigen Gruppen schon mitbekommen. Ihr könnt auch so persönliche Gebetsanliegen sammeln, ne? Wenn jemand sagt, hier, betet mal bitte dafür, macht das auch gerne. Genau. Und das ist dann auch, also ich bete dann nochmal zwischendrin hier als Abschluss für uns alle. Und dann ist so der offizielle Part auch vorbei. Wenn ihr dann nicht mehr so Bock habt auf Beten, könnt ihr gerne halt rübergehen, chillen und so weiter. Ihr müsst aber dann nicht euch verziehen. Also wenn ihr als Gruppe gerade noch nicht fertig seid, betet gern weiter. Genau. Zwei Mitarbeiter von uns werden auch hier sein. Also falls ihr noch Bock habt auf ein bisschen Private Talk, geht das auch. Ja, also wir treffen uns nochmal in den gleichen Gruppen. Jesus, wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns in deine Familie reingenommen hast, dass wir eine große Familie sein dürfen. Und ja, Herr, du hast dafür gebetet, dass wir eins sind, Herr, dass dein Geist unser Teamgeist ist. Und wir wollen dich bitten, dass du diese Einheit in uns schenkst, Herr. Wir danken dir für ja die ganzen Freundschaften, die wir schon haben dürfen, Herr. Wir wollen aber nicht irgendwie nur auf uns schauen, sondern wir wollen auf dich schauen und wollen auf unsere Mitmenschen schauen, Herr. Und wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir einander helfen können und dass du uns hilfst, wie wir zusammen dir dienen können, Herr. Wir danken dir für den Abend und wollen dich bitten, dass du ihn weiterhin segnest. Ja, dass du uns alle stärkst durch deinen Geist, Herr. Amen.